Großteil der Wähler von Donald Trump glauben, dass die Erde erst zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als die Menschen schon das erste Bier gebraut haben. Wenn wir uns die Entwicklung der Menschheit anschauen, da gibt es natürlich immer wieder Einbrüche. Aber insgesamt leben wir doch in besseren Zeiten als beispielsweise vor 100 Jahren. Ich würde keine Philosophie betreiben, die nicht irgendwas verändert. Und wenn sie bloß bei mir was verändert, indem ich mich und die Welt etwas anders wahrnehme.
Immer und überall hörbar. Dazwischen mit Simi Will.
So, ich glaube, wir laufen dann.
Na, ist doch besser, Universaldilettant zu sein als Fachidiot.
Das ist schön. So, dann fangen wir mal an. Wir sind hier schon mittendrin. Jetzt begrüße ich erstmal unsere Freunde da draußen an den Endgeräten. Hier ist wieder eine frische Folge Podcast. Heute mit mir selbstverständlich, Simi Will aus dem Dazwischen. Mir gegenüber sitzt eine Koryphäe des evolutionären Humanismus. Ja, klingt erstmal gut. Es ist auch ein immer noch sehr gut aussehender Mensch, Gegengeschlechtler. Naja. Doch, komm.
Naja, okay. Ja. Ist nicht schlimm.
Ist nicht, nee.
Wenn, auch wenn es anders wäre.
Siehst du? Die Stimme, die ihr da schon gehört habt, ist die des Philosophen Michael Schmidt-Salomon. Hallo Michael.
Hallo Simi.
Ja, ich bin stolz, dass du hier bist. Und ich bin auch diesmal extrem aufgeregt, muss ich sagen, weil ich dachte ja, ich kenne dich. So, man kennt sich ja von früher. Mhm. Ne? So, du bist ja auch aus Trier.
Ja.
So, und ich bin irgendwann mal drauf gekommen. Ich habe mir mal ein Buch von dir gekauft mit dem Titel Gut und Böse vor Jahren in Berlin.
Mhm. Jenseits von Gut und Böse natürlich.
Genau, ja. Jenseits von Gut und Böse. Und das ist das dein Hauptwerk gewesen oder war das Zufall, was ich mir da gegriffen habe?
Ja, Hauptwerk ist immer schwierig, aber du hast schon eine ganz gute Wahl getroffen. Es zählt zu den Büchern, die ich persönlich als wichtiger erachte. Ja, wenn ich so meine Bücher anschaue, zählt das auf jeden Fall schon mal zu den Top 5.
Mhm. Und hat sich auch gut verkauft?
Hat sich auch gut verkauft.
Bist du reich?
Nö, das ist ja immer so mit den Buchverkäufen. Also es gibt Bücher, die ich jetzt nicht so super toll finde, die haben sich viel besser verkauft. Also Keine Macht den Doofen zum Beispiel. Das ist ein gutes Buch und es war auch wichtig für mich, dass ich meine zynischen Dämonen mal rauslasse, weil man kann nur Humanist sein, wenn man hin und wieder auch mal Dampf ablässt. Aber das hat sich natürlich viel, viel besser verkauft. Das war natürlich sofort ein Bestseller. Nur reich wirst du da auch nicht unbedingt, denn das war ein Taschenbuch und na, ich habe vielleicht 30 Cent pro verkauften Buch bekommen.
Echt, das ist nicht viel.
Nee, das ist nicht viel.
Du hast, ich habe ja ein bisschen recherchiert und so professionell, weißt du, wie ich bin. Und dann habe ich gesehen, dass du im Grunde auch ein Pädagoge bist, also ein Erziehungswissenschaftler.
Mhm.
Ich bin ja auch Erziehungswissenschaftlerin, mit Diplom.
Ja, ja, ich auch, ja, tatsächlich. Aber ich bin dann sehr schnell zu den Antipädagogen quasi konvertiert, weil ich diese Vorstellung, dass man es besser weiß als alle anderen und jemanden in eine bestimmte Richtung erziehen will, das war mir immer unsympathisch gewesen. Selbst als Dozent an der Uni. Ich war ja nicht nur in der Pädagogik, hab das ja nicht nur studiert, sondern habe tatsächlich ja auch fast 10 Jahre lang Veranstaltungen gegeben im Fachbereich Pädagogik, Philosophie, Psychologie.
Wann war das?
Das war so von 1992 bis 2002.
Ah, shit, da war ich gerade weg,
mhm.
Obwohl ich da auch noch studiert habe.
Ja, da hast du was verpasst.
Ja, allerdings. Mhm. Als ich weg war, obwohl damals, also ich bin 91, hatte ich Vordiplom gemacht hier an der Uni und bin dann natürlich, also ich habe aus Versehen Pädagogik studiert, muss man dazu sagen, weil ich für Germanistik zu doof war, weil die asiatischen Kommilitoninnen besser waren in EDPH, in ältere deutsche Philologie, als ich. Und damit konnte ich nicht leben, deswegen musste ich in die Pädagogik wechseln.
Okay.
Und damals war noch wichtig, was kann man möglichst lange studieren?
Ja, ja.
Na, das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen.
Ja, ja. Also ich glaube, da sind die Pädagogen ganz gut im Ranking drin.
Auf jeden Fall.
Außerdem haben ja auch viele Musiker Pädagogik studiert damals. Also unsere Pädagogen-Band war im Prinzip Gildehorn und die orthopädischen Strümpfe. Die haben fast alle Pädagogik studiert.
Ich habe mir aufgeschrieben, ein evolutionärer Humanist. Mhm. Unter Humanist verstehe ich jemand, der die Menschen auf gewisse Weise lieben muss. Mhm. Sonst kannst du das ja nicht machen, oder?
Naja gut, man könnte sagen, ein Theist ist jemand, der an Gott glaubt und ein Humanist ist jemand, der an den Menschen glaubt. Als evolutionärer Humanist glaube ich daran, dass die Menschen sich weiterentwickeln können. Ja, ich glaube also an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen, wenn du so willst, dass wir bessere Verhältnisse schaffen können, als wir sie heute vorfinden, trotz Trump, Putin, Erdogan und Co. Und wer daran nicht glauben kann, an dieses prinzipielle Potenzial, die Dinge besser zu machen, der ist natürlich kein Humanist, sondern Zyniker.
Ich als Wochenendpopulistin sag immer, wenn ich mir das heute angucke, ja. Das ist ja, wir bomben uns gerade ins Mittelalter zurück, im wahrsten Sinne des Wortes, gefühlt, ja, auch ethisch, ja, und moralisch. Es fällt mir schwer, daran zu glauben. Wie schaffst du das, immer wieder neu zu sagen, keine macht den Doofen, ich bleib dran und wir machen die Welt besser. Basta, weil wir haben das Potenzial. Wie schaffst du das, daran zu glauben?
Nun ja, andernfalls müsstest du ja annehmen, dass wir beide jetzt, gewissermaßen die Spitze der Entwicklung und der kulturellen Entwicklung von Homo sapiens darstellen würden. Und das will ich nicht glauben. Ich will glauben, dass zukünftige Generationen intelligenter umgehen können mit diesem kleinen blauen Planeten am Rande der Milchstraße. Und es wäre auch wirklich sehr arrogant und hochnäsig zu meinen, ja, dass wir quasi das Endprodukt der Entwicklung von Homo sapiens sind. Also dafür gibt es keine guten Evidenzen. Und wenn wir uns die Entwicklung der Menschheit anschauen, da gibt es natürlich immer wieder Einbrüche. Aber insgesamt leben wir doch in besseren Zeiten als beispielsweise vor 100 Jahren. Ja, die technologische Entwicklung ist vorangegangen. Kinder werden nicht mehr so oft geschlagen wie damals. Gerade in Westeuropa. Wir leben in der freisten Gesellschaft, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Ja, das ist natürlich immer in Gefahr. Ja, die offene Gesellschaft ist nicht für alle Zeiten gesichert. Die musste erkämpft werden und jetzt muss sie offenkundig verteidigt werden. Aber es ist ja nicht unbedingt davon auszugehen, dass es notwendigerweise nach uns schlechter werden wird. Ja, also es besteht die Möglichkeit. Also deswegen bin ich weder ein Pessimist, der daran glaubt, dass alles schlechter wird, noch bin ich ein Optimist, der daran glaubt, dass es unbedingt besser werden wird. Ich bin, ja, das nennt man Potentialist. Also ich gehe davon aus, ja, dass es beide Entwicklungen gibt und die gibt es auch zu jeder Zeit. Also im Moment ist ja auch nicht, es ist nicht so, dass alles nur zum Schlechteren wird. Es gibt auch positive Entwicklungen und viele dieser autoritären Regime sind gar nicht so stabil, wie es die jeweiligen Machthaber wollen. Also das ist eben auch ein Teil des evolutionären Denkens. Ja, du hast ja keine vorgegebenen Ziele, die unbedingt erreicht werden müssen, sondern du musst immer schauen, von Situation zu Situation, was ist jetzt die angemessene Strategie, um vielleicht ein klein wenig daran mitzuwirken, dass diese Spezies sich nicht vollends den Garaus macht. Ja. Und ja, ich sehe ganz tolle Entwicklungen weltweit. Wo? Menschen, die sich großartig engagieren. Wir sind jetzt sehr viel weiter in dem Ziel, einen vernünftigen Stoffwechsel mit der Natur zu haben. Zumindest technologisch werden großartige Dinge im Moment entwickelt. Wir haben in den letzten Jahrhunderten nicht besonders klug gewirtschaftet. Ne, von der Wiege der Rohstoffgewinnung zum Grab der Sondermülldeponie. Ich war erst vor kurzem auf dem Kongress von Cradle to Cradle. Das ist ein Ansatz, ich glaube der erste wirklich humanistische, ökologische Ansatz, und vor 10 Jahren war das noch ein ganz kleiner Club und jetzt war das ein Kongress in Berlin mit 1000 Menschen, da war die Vorsitzende von IG Metall, führende Köpfe von Apple oder Philips, von der Regierung, das war unter Schirmerschaft der Umweltministerin, Also diese Dinge entwickeln sich und mehr Menschen erkennen auch, dass es auch sicherheitsstrategisch völlig unsinnig ist, weiterhin so unintelligent mit Ressourcen umzugehen. Und wenn wir das hinbekommen würden, ne, einen anderen Stoffwechsel mit der Natur, dann wären auch in absehbarer Zeit viele der großen ökologischen Probleme gelöst. Das ist ja das eigentliche Großproblem im Hintergrund. Ne? Wir leben im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen und sind technologisch mächtig geworden, aber wir sind kulturell und ethisch nicht auf der Höhe unserer Technologie. Und das muss sich relativ schnell geben. Und gerade deshalb ist es so gefährlich, ne, dass wir im Moment diese Entwicklung haben zum religiösen Nationalismus in den ganzen Ländern der Welt, weil die Menschheit müsste ja eigentlich zusammenarbeiten, um diese großen Probleme anzugehen. Und der Klimawandel ist nur eins dieser Probleme, die da im Hintergrund lauern. Und das kann nur eine Menschheit lösen, die effektiv zusammenarbeitet als, und das ist im Moment ja nicht sichtbar. Im Moment versuchen Trump und Co. die ganzen universellen Institutionen zu zerstören, die nach dem Zweiten Weltkrieg sehr mühsam aufgebaut worden sind. Aber ja, das ist natürlich offenkundig da.
Und die
Aber die Gegenbewegung ist auch da.
Ja.
Die Gegenbewegung ist überall zu sehen. Schau dir beispielsweise den Iran an. Die Frauen- und Friedensbewegung dort, die ist mächtig. Und wenn der Iran fallen sollte, dieses iranische System des islamischen Faschismus, hat das wieder große Auswirkungen auf andere Teile der Welt. Auch in Israel ist eine große Friedensbewegung, die hoffentlich irgendwann mal dazu beiträgt, dass die Regierung von Netanyahu gestürzt wird. Also wir haben überall diese Gegenbewegungen, auch in den Ländern, in denen im Moment eine sehr autoritäre Politik gemacht wird.
Ja, wir haben die, aber die sind so wenig sichtbar. Oder die sind weniger sichtbar als das Elend und die Macht der Doofen.
Ja,
weil
klar.
Das
aber,
ist ein mediales,
aber weißt du, das ist ja das Problem. Ich habe ein Buch geschrieben und diese beiden Bücher sind eigentlich zusammenzulesen. Mhm. Keine Macht den Doofen. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Verriss dieser Spezies, der je geschrieben wurde. Jedenfalls habe ich nichts Schlimmeres gelesen, selbst bei Arthur Schopenhauer nicht.
Mhm.
Und das zweite Buch, das heißt Hoffnung Mensch. Eine bessere Welt ist möglich. Und du kannst ja mal raten, welches der beiden Bücher sich besser verkauft hat.
Das Doofe natürlich.
Natürlich. Ja, weil eben solche schlechten Nachrichten schick sind. Wenn du versuchst, positive Nachrichten in die Gesellschaft zu streuen, interessiert das offenkundig sehr wenige Menschen.
Ja. Aber genau das ist ja das Ding.
Ja.
Also, dass gute Nachrichten im Grunde heute, 2025 oder auch schon vor 10 Jahren ging es los, dass gute Nachrichten keine Nachrichten sind. So kommt mir das vor. Ne?
Mhm.
Und ich habe auch nochmal Pädagogik.
Ja.
Warum ist unsere Pädagogik, wenn wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft eine braucht, ja, nicht dahingehend offener geworden, dass wir sagen, wir machen mit dem Ethik, mit der Bildung einer Ethik bei Menschen schon in der Kita oder kurz nach der Muttermilch legen wir los, dass man ethisch gebildet wird. Ja, da ist ja auch nicht so richtig was passiert, oder?
Nee, leider nicht. Das ist auch ein Schwerpunktthema in diesem Jahr bei uns in der Stiftung, der Giordano Bruno Stiftung. Wenn man jetzt gegen diese ganzen Identitätspolitiken ankämpfen will, muss man den Menschen ja bewusst machen, dass ihre Gruppe nicht die Menschheit repräsentiert. Mhm. Und auch, dass das Individuum nicht aufgeht in der Gruppe, auf das es gewissermaßen fixiert wird. Ne? Das ist ja etwas, was wir überall beobachten können. Es steht ja schon in der Bibel, lasst die Kinder zu mir kommen. Kinder werden sehr frühzeitig geprägt. Und werden auch frühzeitig geprägt von religiösen oder politischen Ideologien. Und ich halte das tatsächlich für eine Kinderrechtsverletzung. Denn Kinder haben ein Recht auf solide Bildung. Sie sollten nicht weltanschaulich manipuliert werden, sondern sollten das ganze Spektrum erfahren, ja, sodass sie sich dann später selbst einen Reim auf die Welt machen können. Ja, und da ist zum Beispiel jetzt in Deutschland dieser konfessionelle Religionsunterricht ein echtes Problem. Das sind im Prinzip staatlich geförderte Filterblasen. Denn es gibt katholische, protestantische, schiitische oder sunnitische Kinder genauso wenig wie sozialdemokratische, christdemokratische, grüne oder linke Kinder gibt. Es gibt nur Kinder von Eltern, die bestimmte weltanschauliche oder politische Präferenzen haben. Wir würden doch niemals den Kindern von SPD-Wählern einen speziellen SPD-Sozialkundeunterricht anbieten und den CDU-Wählern einen CDU-Unterricht. Ja, würde jeder erkennen, das ist weltanschauliche Manipulation.
Obwohl,
ja,
in den 80ern, wow, Angela Merici-Gymnasium.
Das kann ich mir vorstellen.
Schwester Dorothea Bell, reines Mädchengymnasium.
Ja.
Ich bin noch CDU weltpolitisch quasi pädagogisiert worden.
Richtig, ja. Klar, diese enge Verbindung gab es natürlich schon, aber es ist den Menschen heute schon bewusst, dass zumindest im Falle der politischen Manipulation das nichts in der Schule zu tun hat. Also es sollte nicht in der Schule vorkommen. Kommt natürlich immer wieder vor. Hängt ja auch an den Präferenzen der jeweiligen Lehrer. Aber wir haben es halt systematisch leider mit dem Religionsunterricht. Und da wäre es natürlich viel besser, wenn wir einen Unterricht für alle hätten, sodass die Kinder nicht sofort religiös ghettoisiert werden, sondern dass sie über die Werte des Zusammenlebens miteinander sprechen und nicht in voneinander getrennten Gruppen. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Reform.
Ja.
Ich glaube, ich hatte mal eine Diskussion mit Frau Käßmann, die war damals noch die Vorsitzende, ja, der EKD, und die erzählte von einem Konfirmanden, also nach dem Konfirmationsunterricht, dann haben sie noch so eine Führung bekommen, haben sich, glaube ich, dann in Hannover dann den großen Dom angeschaut, und dann fragte einer wirklich ernsthaft und nicht ironisch: Frau Käßmann, was bedeutet eigentlich das große Plus da oben auf der Kirchturmspitze? Und das ist natürlich fatal, denn wenn ich nicht verstehe, welche Kerninhalte Religionen haben, kann ich auch die Weltpolitik nicht mehr verstehen. Dann verstehe ich nicht, ja, warum die russisch-orthodoxe Kirche zusammen mit Putin Krieg mit vorbereitet hat und da hetzt. Man versteht nicht, warum die Evangelikalen Trump wählen. Man versteht nicht, was die Hamas macht.
Mhm.
Ja, all das müsste eigentlich gelehrt werden. Und es passiert leider nicht in dem Umfang, der erforderlich wäre, um zu verstehen, ja,
aber das
was hinter diesem ganzen Chaos in der Weltpolitik
steckt. Und ich muss sagen, was du jetzt eben beschrieben hast, ne, dass wenn ich die andere oder wenn ich die Religion nicht kenne, kann ich auch nicht mündig sein.
Nein.
Also ihr gegenüber oder, ne, also sowas. Und ich merke bei mir selbst, ich arbeite ja in der Schule, in der berufsbildenden Schule als Sozialtante.
Ja.
Ne? Und wir haben natürlich da viele, die vom Islam herkommen. Und ich habe außer Sure 8 kenne ich nichts aus dem Islam. Und ich weiß nur, dass ich seit 2001 im Hinterkopf immer habe: Oh, die sind gefährlich.
Ja, was ja auf die Mehrheit der Muslime jetzt in Deutschland gar nicht zutrifft.
Natürlich.
Zumal
nicht.
Ja, viele auch gar keine Muslime sind. Das ist ja auch wieder, wir labeln Menschen, die aus islamischen Ländern kommen, automatisch als Muslime. Aber es gibt ja Umfragen, beispielsweise im Iran, ne? Da ist die offizielle Angabe, 99% der Iraner sind Muslime. Aber bei dann unabhängigen Untersuchungen im Iran stellt man fest, dass es tatsächlich nur 39% sind. Die Mehrheit der Iraner bekennt sich nicht zum Islam. Und solche Phänomene haben wir hier natürlich auch. Ungefähr 40% der sogenannten Muslime in Deutschland sind gar keine Muslime, die glauben nicht. Ja. Und das ist ja dann auch ein merkwürdiges Labeln. Und dann gibt es natürlich liberale Muslime. Eine gute Freundin von mir, Seren Atesh, die ist Imamin der liberalen Moschee in Berlin. Ist auch Rechtsanwältin und wird natürlich massiv unter Druck gesetzt von den Fundamentalisten. Die halten ihre Moschee, wo es kein Kopftuch gibt, wo Schwule akzeptiert werden, die halten das natürlich für einen Ort der Teufelsanbetung. Und tatsächlich hat der IS auch Leute nach Deutschland eingeschmuggelt mit dem Ziel, Seherin und ihre Moschee in die Luft zu sprengen. Also eine Gruppe ist gefasst worden im letzten Jahr. Das sind natürlich problematische Dinge. Aber wie gesagt, man muss dann wirklich differenzieren. Ja, es gibt im Islam sehr unterschiedliche Strömungen. Und das muss man eben auch wahrnehmen.
Ja, und ich weiß, also mein Leben in Berlin war natürlich, war inmitten, ich habe immer in Neukölln gewohnt, also war man umgeben von, da ist die Moschee in der Flughafenstraße und das war, glaube ich, echt so eine
Hardcore-Dings,
fundamentalistische. Als der Vater von meiner Freundin Susanne starb und wir mit der Mutter zusammen zur Beerdigung gegangen sind, war das für mich total schräg zu erleben, diese Mann-Frauen-Geschichte und so weiter. Ich muss sagen, das hat in Neukölln, ja, mit Ambivalenz aber trotzdem gut funktioniert. Und es gibt da auch die Radikale, die Fundis, gibt's da auch. Es gibt aber auch, und trotzdem kenne ich diese Religion nicht.
Naja, klar.
Weißt du?
Es gibt die Muslime nicht. Und es gibt natürlich sowohl bei den Schiiten als auch bei den Sunniten Fundamentalisten. Teilweise bekämpfen die sich gegenseitig, aber schärfer als sie andere Religionen bekämpfen. Also all das, zumindest so ein bisschen Gespür dafür sollte man haben. Und das sollte die Schule auch schon vermitteln. Aber sie sollte nicht nur das vermitteln, sondern auch vermitteln, natürlich, was wir an wissenschaftlichem Wissen haben. Ich finde das ungeheuerlich, dass wir die Evolutionstheorie in der Schule erst in der 10. Klasse vermitteln, wenn sich schon kreationistische Fehlvorstellungen festgesetzt haben.
Moment,
eigentlich
kreationistische Fehlfunktionen.
Fehlvorstellungen.
Fehlvorstellungen, okay.
Also Kreationismus ist ja Schöpfungsglaube. Und da gibt's auch wieder verschiedene Arten. Es gibt den junge Erde-Kreationismus, der ist in Deutschland aber nicht besonders verbreitet, in den USA aber schon. Also 40% der US-Amerikaner und ein Großteil der Wähler von Donald Trump glauben, dass die Erde erst zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als die Menschen schon das erste Bier gebraut haben, unsere Vorfahren. Also deswegen glauben 40% der Amerikaner eben auch, dass Dinosaurier und Menschen zur gleichen Zeit lebten. Das ist der junge Erde-Kreationismus. Das erklärt übrigens schon viel. Also man versteht die Wahlen in den USA und manche Reaktionen dort sehr viel besser, wenn man auch schon mal dieses Hintergrundwissen hat. Dann gibt es
Entschuldige Zwischenfrage. Ja. Sind das dann diese, also ich bin wirklich so naiv, ich habe keine Ahnung, diese fundamentalistischen Christen?
Ja, aber du musst nicht mal, das wird dir ja nicht so vermittelt. Junge Erde-Kreationisten glauben halt, dass die Erde, dass alles, was in der Bibel drinsteht, wortwörtlich so wahr ist. Dass es keine Veränderung der Arten gibt. Mhm. Und das ist in den USA ein sehr großer Bevölkerungsteil. Daneben gibt es dann noch die sogenannten Intelligent Design Kreationisten, die sagen, okay, ja, es hat schon eine Entwicklung der Arten gegeben, aber das wurde von Gott gesteuert. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Vorstellungen, die sagen, ein Großteil sagt dann, dass es Evolution nur innerhalb der Arten gibt, aber eben kein Bindeglied zwischen den Arten. Ja, all das gibt es und das führt natürlich zu einer komplett anderen Weltwahrnehmung. Auch, dass die Kosmologie ja nicht gelehrt wird. Viele Menschen, die allermeisten Menschen auf der Welt, glauben ja immer noch, dass es da oben ein Himmelszelt gibt und dass das ganze Weltall geschaffen worden ist für uns aufrechtgehende Primaten auf dem Planeten Erde. Ihnen ist überhaupt nicht bewusst, wie viele Milliarden und Abermilliarden von Galaxien mit Abermilliarden von Sternen und Planeten es gibt, wäre eine großartige Platzverschwendung, wenn das alles nur für uns geschaffen worden wäre. Und dann reden natürlich auch in Deutschland ganz viele Leute dann von so Ökologiebewegte, von der Bewahrung der Schöpfung, als ob es einen Gott gäbe, dem dieser Planet irgendwie am Herzen liegen würde, wenn dem so wäre. Dann hätte er die Sonne, diesen Kernfusionsreaktor, ganz anders eingestellt. Und es wird halt, das andere wird nicht gelehrt. Es wird nicht gelehrt, die Welt mal aus der Perspektive des Universums zu betrachten. Die ganzen Religionen und Weltanschauungen, die sich ja alle nur um diesen kleinen blauen Punkt da im Weltall drehen und die halten sich für großartig, nur weil sie vielleicht ein Stückchen mehr auf diesem kleinen blauen Punkt erobert haben. Das sind alles sehr lächerliche Weltanschauungen, die ich aber nur hinterfragen kann, wenn ich das notwendige Wissen habe, das größtenteils wissenschaftlicher Art ist, aber zum Teil eben auch philosophischer Art. Dann muss ich ja fragen, was ist überhaupt eine wahre Aussage, was ist eine falsche Aussage? Solche Dinge müsste man schon ganz früh in der Schule lernen.
Ja, und ich glaube aber auch, dass diese ganze, ich nenne es jetzt mal, die ganze Sache mit dem Glauben. Mhm. Ich will was glauben, weil es mir Hoffnung gibt. Das ist ja von der Sache her schön. Mhm. Ja, aber es sollte oder es könnte doch auch schön sein, sexy sein, erstrebenswert sein, humanistisch evolutionär von Interesse sein, wenn ich sage, wenn ich als dreijähriges Kleinkind schon erfahren kann, dass ich für mein Leben eine Eigenverantwortung trage, die Spaß machen kann.
Ja.
Die also Pädagogik, frühkindliche Pädagogik, nicht wie Jean-Paul, sondern wir sind ein bisschen später jetzt, nicht wahr? Obwohl ich den mochte, weil der viel moderner war, als man ihm in seiner romantischen Zeit, egal.
Ja.
Ich finde, es wäre doch mal eine Aufgabe für die Erziehungswissenschaften, eine Pädagogik zu entwickeln, sich entwickeln zu lassen, die Lust auf Eigenverantwortlichkeit macht, Selbstbewusstsein.
Ja, ja.
Dass ich, also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Selbstbewusstsein erfahren mit ungefähr 39. Das klingt hart.
Das ist aber schon spät.
Ich war ein spätes Mädchen, sehr wohl. Mhm. Aber es gibt noch spätere Mädchen, die das gar nicht haben. Mhm. Weil sie eben beispielsweise aus einer ganz, ganz, in dem Fall, katholisch geprägten, engen Pädagogik rauskommen. Und oder auch eine andere Religion, auch meine arabischen, türkischen Schülerinnen an der Förderschule in Kreuzberg, die auch Spätentwicklerinnen sind darunter. Und es ist doch Lebensqualität, wenn ich, also das weiß ich eben seit 39, dass es Angst macht, aber dass Angst ein großer Weg sein kann zum Humanistsein. Weil wir als Menschen ja die Verantwortlichen sind. Wer denn sonst? Und dass die Religionen, und da habe ich meine Erfahrung, die kannst du alle vier großen oder fünf, wir sind vier, glaube ich, kannst du in einen Topf machen, zusammen kochen und dann kommt die gleiche Suppe raus, letztendlich.
Na gut, natürlich hat es in jeder Religion dann auch Leute gegeben, die in diese humanistische Richtung gedacht haben. Ja, so an den Rändern der Religion sind total tolle Leute. Ja, ich glaube, Ernst Bloch hat mal gesagt, das Beste am Christentum sind seine Ketzer. das ist ja wahr. Ja, es gibt also auch innerhalb dieser religiösen Institutionen vernünftige Menschen. Aber insgesamt ist das Konstrukt der Religion problematisch, denn jede Religion hat fast als Hauptfunktion zu unterscheiden zwischen den Mitgliedern der eigenen Gruppe und denen, die draußen sind. Deswegen gingen immer Nächstenliebe und fernsten Hass Hand in Hand. Ne? Man hat nach innen, gegenüber dem Glaubensgenossen musste man ganz andere Verhaltensweisen zeigen als gegenüber den Ungläubigen, den Andersgläubigen. Ja, und das hat ja diese Kriminalgeschichte der Religionen ganz stark geprägt. Nicht nur das Christentum hat eine Kriminalgeschichte, alle anderen Religionen auch. Und dann ist die große Gefahr, dass wenn du jetzt vielleicht dich befreit hast von der Vorstellung eines personalen Gottes, der alles in der Hand hat, kannst du eine politische Religion entwickeln, wie der Marxismus-Leninismus eine war. Ne? Auch da gab es gewissermaßen die ultimativen Propheten, heilige Schriften, Ketzer, die dagegen verstoßen haben und Inquisitoren, die sie zur Rechenschaft gezogen haben. Ja, das ist und genau das muss man genauso verhindern. Ja, das ist einer der Gründe, warum unser Humanismus eben auch evolutionär ist, weil er sich weiterentwickeln muss. all unsere Erkenntnis ist natürlich fehleranfällig. Und deshalb gibt's bei uns sozusagen diesen kategorischen Imperativ, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Mhm. Ja, du musst flexibel sein. Du musst dich emporirren können. Du musst auch erfolgreich scheitern können. Ja, wenn eine
das
These
alles setzt Selbstvertrauen, ja. Selbstbewusstsein ja, voraus. Genau. Ohne das geht nichts.
Das stimmt. Deswegen Jenseits von Gut und Böse hat sich ja dann eben genau mit diesem Problem beschäftigt. 10 Jahre später habe ich dann noch ein Buch geschrieben, das es vielleicht noch ein bisschen einfacher dasselbe beschreibt. Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit. Da geht's darum, dass man nur dann ein gelassenes Selbst entwickeln kann, wenn man von seinem Selbst lassen kann. Also wenn man gewissermaßen das komplette Gegenteil der Charakterstruktur von Donald Trump entwickelt, ja, der sich in der Welt ja permanent beweisen muss, was für ein großartiger Hecht er ist. Muss sehr anstrengend sein. Ja. Aber wenn du dich davon befreist und diese alternative Sichtweise, ich habe sie einsteinische Sichtweise genannt, weil Einstein genau diese Position vertreten hat, dass niemand besser sein kann, als er aufgrund seiner Anlage und Erfahrung sein muss. Und wenn du das begriffen hast, dann weißt du auch, dass beispielsweise Stolz auf Intelligenz kein Zeichen von Intelligenz ist. Denn wie kann man sich etwas einbilden auf etwas, was zum Großteil genetisch bedingt ist? Ja, welche Eizelle ist auf welche Samenzelle getroffen und dann auch noch abhängig ist von der Umgebung, in die du hineingeboren wurdest, den Menschen, denen du begegnet bist, die dich vielleicht inspiriert haben oder deine Neugier abgetötet haben. Das ist ja einer der großen Probleme meines Erachtens der real existierenden Pädagogik. Kinder sind ja häufig unglaublich neugierig und klug. Es gibt von Sigmund Freud den schönen Satz, dass er immer Wehmut empfindet, wenn er in die strahlenden Augen eines intelligenten Kindes blickt und das dann vergleicht mit der Trübsinnigkeit und der meisten Erwachsenen. Und er fragt sich eben, was passiert in diesem Prozess, dass aus klugen Kindern regelmäßig weniger kluge Erwachsene werden. Und das hat sicherlich eben auch mit diesem pädagogischen Sozialisationsprozess zu tun, dass es uns das so selten gelingt, die Neugier der Kinder zu nähren. Also wir töten sie oft ab. Und das ist ein echtes Problem.
Ja, es ist ja so weit, dass sich ja jetzt auch bei den Erziehern sowas rauskristallisiert wie Kinder, die extraordinär sind, die irgendwie nicht systemisch reinpassen, die problematischen sind und damit basta. Und dafür gibt's dann Medikamente und Begrifflichkeiten und so weiter. Ich sag heute auch oft, dass Lust auf die eigene Person zu machen, das ist für mich die oberste Aufgabe.
Je mehr wir von uns selbst verstehen, desto eher können wir auch die anderen verstehen. Ja, das hängt ja auch miteinander zusammen. Wenn ich mir selbst vergeben kann, weil ich weiß, ich konnte es nicht besser machen, kann ich auch den anderen besser vergeben. Mhm. Ja, als wenn ich unterstelle, die haben sich aus freiem Entschluss und zwar losgelöst von allen Ursachenketten in der Welt dazu entschlossen, mir irgendwas Böses zu tun. Ja, das ist eine fatale Haltung und die führt dann eben auch zu diesem moralischen Starrsinn, den wir überall beobachten können. Wenn man nicht zugeben kann, dass man einen Fehler macht, hält man umso fester an den falschen Prinzipien fest und sieht tatsächlich nur die Fehler in den anderen. Das ist keine gute Entwicklung und da müssen wir dringend gegensteuern. Und am besten übt man das tatsächlich schon in der Schule.
Mhm. Ja, Philosophie in die Grundschule, sage ich da mal.
Ja.
Nicht wahr?
Unbedingt.
Sorry fürs Reingrätschen, Leute. Ich bin die KI-Simi. Bevor es weitergeht, muss ich Werbung machen. Dazwischen rauch dich. Wenn du willst, dass dieser Podcast weiter wächst, laut bleibt und seinen Charme nicht nur in Trier versprüht, dann werde dazwischen Unterstützerin. Erhalte exklusive Episoden, Fame durch Erwähnung im Abspann und Einladungen zu Dazwischenveranstaltungen. Werde Teil von Dazwischen und hilf mit, diesen besonderen Raum für alles Dazwischen offen zu halten. Details auf dazwischen.podigy.io.
Was ich auch noch sagen wollte, wir sind, ich weiß nicht, ob wir einen Jahrgang sind, altersmäßig, wann bist du geboren?
67.
Ja, ja. Treffer ich auch. Mhm. Und ich glaube, als wir uns in der TUFA mal gesehen haben, jetzt mal auch raus aus der Philosophie,
ja, ja,
hin zu dem stinknormalen Zeugs zwischen dazwischen. Da ist mir eingefallen, dass ich dich aus dem Café Chacha kenne. Mhm. Es gab in den Spätachtzigern das Café Chacha in der Arsoniusstraße. Und die Jutta Padeike war auch schon Gästin bei mir.
Ja.
So.
Die dann nicht nur das Chacha gemacht hat, sondern auch Lufthansa gesungen hat.
Genau. Und nach wie vor Lufthansa singt.
Ja, genau.
Na, so. Und die Jutta hat mir dann gesagt, das ist der Michael, das war der süße Michael, der immer die Eier gebracht hat ins Café Chacha.
Absolut.
Das warst du.
Ja, meine Eltern hatten einen Obst- und Gemüse-Großhandel am Viehmarkt, die Halle für alle.
Die Halle für alle.
Die Halle für alle. Und wir haben, also auch Eier gab's da, ja, das stimmt, aber hauptsächlich, glaube ich, war es Obst und Gemüse, was ich gebracht habe.
Oder so, ja.
Ja, ja, ja.
Aber du kamst dann immer rein und du hast immer gestrahlt. Und dieses Strahlen hast du heute noch. Du hast dich auch wenig verändert vom Gesichtsausdruck. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, kann sein.
Also absolut, absolut.
Ja, das ist eine Frage des Hirnstoffwechsels. Ich habe glücklicherweise offenkundig gute Dopaminausschüttung.
Ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch eine der Ungerechtigkeiten der Natur. Ja, dass Menschen so unterschiedlich ausgestattet sind.
Ja.
Und tatsächlich eben, also mit allem, auch eben mit Glückshormonen. Ja, ich habe da offensichtlich Glück gehabt mit meinen Glückshormonen, die da sind. Ohnehin habe ich Glück gehabt, denn so als Philosoph, du kommst ja aus Berlin, das sind ja lauter Philosophen, Taxifahrer und Frittenverkäufer.
Genau.
Das hätte mir eigentlich auch blühen müssen, aber ich hatte halt das große Glück, dass dann diese Stiftung gegründet wurde auf der Basis meiner Philosophie und dass sich meine Bücher einfach gut verkauft haben. Das hätte auch total schief gehen können.
Ja, klar. Wie war dein Elternhaus? Obst und Gemüse und Philosophie?
Mein Vater war auch Sänger am Theater, deswegen habe ich direkt natürlich einen Bezug zur Musik gehabt.
Mhm.
Ich habe auch selbst schon mit 4 Jahren auf der Bühne hier im Stadttheater gestanden und habe da mitgespielt. Ich glaube, bei so einer Operette, der Vogelhändler, war das erste Mal. Insofern so ein bisschen dann habe ich ja Klavier gespielt, mein Vater begleitet bei Schubert Liederabenden oder sowas.
Ach.
Und kam dann später zur Rockmusik und habe da auch ein bisschen was gemacht. Also diese Musik war vorgegeben und ein Teil meiner Verwandtschaft, die wurden ja alle im Krieg zusammengewürfelt. Also meine Verwandtschaft bestand aus fahrenden Musikern auf der einen Seite und Eisenbahnern sowie Hunsrücker Bauern und Akademikern aus dem Osten.
Geil.
Und tatsächlich, ich glaube, dass meine Leidenschaft für Bücher damit zusammenhängt, dass wir dann, wenn wir in den Hunsrück fuhren, zu den Verwandten, also die einen hatten halt ein sehr großes Haus mit einer großen Bibliothek, wo ein schöner Flügel drin stand. Und insofern habe ich, und das waren diese Großcousins im Hunsrück.
Die im Hunsrück hatten diese Bücher.
Ja, ja, ja. Die anderen, die hatten so kleine Bauernhäuser, die waren auch total liebe Menschen, aber diese Liberalität, mein Großcousin hatte ganz lange Haare, das waren so richtige Hippies, die Großcousinen und Großcousins, und die sind dann auch alle entweder Professoren geworden, eine sogar für Pädagogik in Freiburg. Oder Fribourg, und das andere eine Malerin, das andere eine Schriftstellerin. Das heißt, das ist schon bei uns irgendwo in der weiteren Verwandtschaft drin. Ich habe schon eine Enkeltochter.
Siehste?
Ich bin also Opa.
Siehste?
Ja, und die hält uns auch ganz schön auf Trab. Das ist die Tochter von der Lea, mit der ich das
genau.
Ich sehe gerade, du greifst gerade Leibniz war kein Butterkeks
Leibniz war kein Butterkeks. Den großen und kleinen Fragen der Philosophie auf der Spur. Und wenn man da, ich habe früher nämlich Bücher quasi gekauft, ich habe immer so ein bisschen geisteswissenschaftliches Zeug, Taschenbuch und immer, habe ich immer hinten reingeguckt, wie sieht denn der Autor oder die Autorin aus, ist die Person mir sympathisch, dann kaufe ich das. Ja. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und jetzt habe ich mir heute, in Trier gibt es tatsächlich zumindest mal 4 Werke von dir.
Mhm. Vorrätig.
Vorrätig.
Ah ja. Mhm. Immerhin.
Immerhin, genau. Mhm. Und da habe ich dann hinten aufgeschlagen und sehe dieses Foto, wo du sitzt mit einer superschönen Frau. Ja. Sagte ich, siehste, auch so ein Arsch, hat so eine 20-Jährige geheiratet. Stimmt aber nicht, es ist nämlich deine Tochter.
Genau, die glücklicherweise nach ihrer Mutter kommt.
Ja, bildschön. Ja,
sie gleicht mir auch ein bisschen, aber natürlich, ja, das war eine ganz tolle Lesereise. Wir waren dann, das Buch war auch so ein Spitzentitel damals bei Piper.
Ja.
Und ja, wir sind dann gemeinsam durch Deutschland getourt, meine Tochter und ich. Und natürlich haben viele Leute geglaubt, dass das sei jetzt meine junge Liebhaberin. Und ich musste immer sagen, nein, das ist meine Tochter. Aber es war schön. Sie hat das auch richtig toll gemacht. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, weil das muss man ja schon können. Also so Texte auf der Bühne vortragen. Wenn man da gar kein Talent zu hat, dann ist es nicht gut. Aber sie hat so eine schauspielerische Ader, die konnte das perfekt machen. Also wir haben das Buch dann kann ich mich erinnern, das war das allererste Mal vorgestellt bei Piper in der Zentrale in München. Und den Spitzentitel im Quartal davor hatte Oliver Kahn gehabt.
Oh.
Und hatte Trikots, unterschriebene Trikots von der Nationalmannschaft dabei gehabt, um die Verkäufer zu bezirzen. Man muss ja immer die Verkäufer von so einem Verlag dann auch hinter sich haben, damit die richtig die Sachen in den Buchhandel bringen. Und da habe ich gedacht, oh je, dann gehen wir da hin. Aber Lea hat die dann so bezirzt, dass das dann auch ohne Trikots von der Nationalmannschaft funktioniert.
Siehste? Und sie, aber so steht es hier doch auch. Sie war auch so ein bisschen Impulsgeberin, dass du dieses Buch geschrieben hast, ne?
Genau. Sie hat gesagt, hier, Papa, ich glaube, Jenseits vom Guten Böse hat sie versucht zu lesen und fand das zu schwierig. Und hat dann gesagt, warum schreibst du nicht mal ein Buch, in dem du einfach so klar und einfach schreibst, wie du mit mir sprichst. Und daraus ist dann dieses Buch geworden, das sich interessanterweise auch international sehr gut verkauft. Also es gibt zum Beispiel, was interessant wäre für die Sinologie hier in Trier, es gibt 2 chinesische Übersetzungen, eins für Festlandchina und eins für Taiwan und den Rest. Und wahrscheinlich kann man an den unterschiedlichen chinesischen Übersetzungen sehr gut feststellen, wo die politischen Unterschiede liegen.
Ah, okay.
Aber ich kann es natürlich nicht. Ich habe nur gelacht darüber. Auf der festlandchinesischen Einband, das ist ein sehr schön gemachtes Buch, steht, dass ich gewissermaßen der Nachfolger von Karl Marx bin, auch in Trier geboren. Ja, und für Chinesen ist Trier so etwas wie Bethlehem.
Ja, ich weiß. Oder wie Mekka.
Ja, genau. Ja, und wahrscheinlich verkauft sich das Buch da deshalb so gut. Die haben das jetzt schon, die Lizenz ist, glaube ich, das dritte Mal verlängert.
Ach ja, weil der Mann aus Trier, da genau. Wo der Karl Marx ist.
Ja, ja.
Apropos, ich habe von der Künstlerin Anna Malt einen Button, wo die Unterhose von Karl Marx zu sehen ist.
Ja.
Und da bist du auch irgendwie mit involviert gewesen.
Genau, wir haben
Was
die,
war das?
Die Bruderschaft der Heiligen Unterhose gegründet.
Ja, Schwickerath
also
auch dabei.
Ursprünglich war die Idee, er kam vom Schwick,
ja.
Helmut Schwickerath, leider gestorben, der die Katz hier in Trier machte.
Mein Kunstlehrer lange, war.
Ja, ein großartiger, auch sehr humorvoller Mensch. Und der hatte als Reaktion auf die Heilig-Rock-Wallfahrt, wir wissen ja, dass das ein Fake ist, dann ein Gegenfake gemacht, nämlich die Unterhose von Karl Marx, die angeblich von Helene Demuth aus London ins Saarland gebracht worden ist, damit sie die flicken kann. Und dann ist er auf irgendeinem Dachboden verschwunden und auf mysteriöse Art und Weise hat Schwick das dann entdeckt. Und dann hat er eben einen Altar gebaut, einen ganz großen,
so
fantastischen
ein
Altar.
War das, ne?
Ja, ein Triptychon. Es gab 2 verschiedene Ausgaben davon. Und Ja, und als die letzte Heilig-Rock-Wallfahrt war, denn zusammen wann mit Gepa. War das? Mit Gepa, das war vor ein paar Jahren erst.
19 oder so?
Ja, das war die erste. Und dann kam aber noch eine in den, ja, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Jedenfalls haben wir dann die Heilig-Hoos-Wallfahrt auch ausgerufen. Und genau, das ist das Bild. Und wir haben dann noch eine besondere Performance gehabt hier in Trier. Da lief dann Papst Pius XII. Zusammen mit Adolf Hitler durch Trier, weil die Heilig-Rock-Wallfahrt 1933 war ja das Zeichen des Zusammengehens von Katholizismus und Nationalsozialismus. Es war ja auch ein Trierer, nämlich der Domkapitular Ludwig Kahrs, der war der Vorsitzende der Zentrumspartei und der hat, auch ein FWG-Schüler übrigens, wie Karl Marx, der hat dann Hitler die notwendigen Stimmen für das Ermächtigungsgesetz besorgt und im Umkehrschluss wurde dann das Reichskonkordat ausgehandelt, das immer noch in Teilen gilt. Also das einzige Vertrag aus der Nazizeit mit dem Vatikan ist heute noch in Teilen gültig. Und darauf haben wir halt aufmerksam gemacht und dann liefen natürlich Hitler und Pius und Papst auch zu der Ausstellung, das war direkt neben dem Karl-Marx-Haus, des Altars der Heiligen Unterhose. Es wurde dann enthüllt und da gab es eine entsprechende Zeremonie, es gab dann auch Plätzchen in Unterhosenform, das hat damals, glaube ich, die Roma gemacht, ganz toll, wunderbare Sache. Und danach haben sich lauter Chinesen natürlich vor der Unterhose von Karl Marx abgelichtet, die ja nicht wussten, ja, dass das natürlich auch ein Witz unsererseits war, aber wirklich ein sehr schöner Altar. Aber jetzt gibt's wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende von Selfies von Chinesen mit der Unterhose von Karl Marx.
Ja, super Story, super Geschichte. Fantastisch.
Ja, und wir haben halt diese Unterhose, das habe ich dann auch, ich habe dann gesprochen, als der Schwick gestorben ist, gab es so eine Veranstaltung in der TUFA und da habe ich dann auch gesagt, dass wir diese Bruderschaft der Heiligen Unterhose weiter pflegen werden, sodass eben künftig mit jeder Heilig-Rock-Wallfahrt auch eine Heilig-Hoos-Wallfahrt verbunden ist.
Oh, fantastisch. Bitte meldet euch. Ja, ja. Da würde ich gerne mit einsteigen.
Ja, schön. Vielleicht machen wir auch mal eine Unterwäsche-Kollektion der Menschheitsgeschichte. Ja. Fände ich auch schön.
Sehr schön.
Wenn die TUFA noch zu solchen Späßen bereit ist, das weiß ich gar nicht. Die haben ja mit meinen Sachen eher manchmal nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ich TUFA finde ich ist, sie haben so tolle Räume und es ist ein toller natürlich. Platz.
Ja, haben da so viel schon gemacht. Aber ich weiß nicht, ob du das weißt, es ist ja mal ein Stück von mir verboten worden in der TUFA, das Maria-Syndrom, das war eine Hommage an Frank Zappa und das ging damals also richtig durch alle Gazetten.
Wann war das? Ich war 30 Jahre weg.
Ja, es war 94, aber das war richtig heftig. Also es gab damals Report aus München, das war damals noch eine unglaublich konservative, reaktionäre Sendung und die haben dann so einen Beitrag gemacht, das fing irgendwie an mit der Benetton-Werbung und dann ging es irgendwann zu Walter Mörs, ist ein Arschloch Maria, aber die Steigerung von allem war ich dann mit dem Maria-Syndrom und danach habe ich Morddrohungen aus ganz Deutschland bekommen. Ja, und das Stück, das ursprünglich von Ken Russell verfilmt werden sollte, ist dann nie aufgeführt worden und ja, weil wir das Gerichtsverfahren absurderweise verloren haben, das wurde dann eben so gelabelt, dass die Tatsache, dass ich Morddrohungen bekommen habe, ein Zeichen dafür ist, dass mein Stück den öffentlichen Frieden gefährdet.
Oh Gott.
Ja. Das ist die Argumentation, die leider bis heute noch gültig ist. Im letzten Jahr habe ich versucht, diesen Gotteslästerungsparagrafen 166 StGB endlich aus dem Strafgesetzbuch zu verbannen. Aber wer hat uns verraten, freie Demokraten? Es hat genauso wenig geklappt wie unsere Initiative zur Abschaffung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Auch da waren wir mit der Stiftung ganz vorne dabei.
Bruno Giordano. Nee, wie heißt die Stiftung?
Giordano Bruno Stiftung.
Giordano Bruno Stiftung. Ich habe mit Namen.
Giordano Bruno war ein ehemaliger Dominikanermönch, der schon offensichtlich als Novize verbotene Literatur gelesen hat, unter anderem Lucrez über die Natur der Dinge, und da steht natürlich ein ganz anderes Weltbild drin, und er hat im Unterschied zu Lucrez und Epikur, das dann auch in die große Glocke gehalten, hat es überall gesagt, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums ist, dass das Universum unendlich ist, dass alles aus Atomen besteht, dass die Arten sich verändern, und dass Religion Humbug ist. Ja, und dass es keinen Gott gibt, der in die Naturgesetze eingreift. Das war im 16. Jahrhundert schwer zu verkraften. Er musste fliehen, wurde von allen christlichen Konfessionen eigentlich verfolgt. Die Lutheraner waren noch relativ harmlos, aber die Calvinisten und die Katholiken haben ihn dann schließlich im Jahr 1600 auf dem Scheiterhaufen in Rom verbrannt. Und an der Stelle, auf dem Campo de' Fiori, steht heute die große Giordano Bruno-Statue. Ja, und ist gewissermaßen der große tragische Held der Wissenschaftsgeschichte. Okay. Nachdem ist die Stiftung benannt. Ja, okay, und wir haben im letzten Jahr wirklich noch gehofft, dass wir den Paragraphen 218 neben dem Gotteslästerungsparagraphen 166 gestrichen bekommen. Immerhin geschafft haben wir, dass der Paragraph 219a gestrichen wurde. Das war der Paragraph, der es Ärztinnen verboten hat, darauf hinzuweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Wir haben die Christina Hähnel, die Ärztin aus Gießen, dann auch durch das ganze Verfahren begleitet. Wow. Und ja, also das hat aber letztlich leider nicht geklappt.
Nee, ist ja auch unfassbar, dass wir dieses Thema noch immer an der Backe haben. Das ist so unfassbar.
Hätte die FDP sich einfach nur einen kleinen Ruck gegeben, wäre der 218er jetzt zumindest weg.
Ja, FDP.
Ja, das ist wirklich schade, weil die FDP war in den 70er Jahren die progressivste Partei in Deutschland. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber die haben ihren bürgerlichen Liberalismus, ihre zivilrechtliche Ausrichtung völlig aufgegeben. Und vielleicht kommen sie ja wieder nach der Erholungspause, die man ihnen jetzt gegönnt hat.
Na, ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Ja. Es ist sowieso die Frage, dass ja Systeme wie jetzt auch, ne, wir sind ja offensichtlich an einem Cut, beziehungsweise an so einem schleichenden, sich verändernden irgendwas. Ja. Ich muss in letzter Zeit oft dran denken, wir hatten an der Uni in Trier übrigens auch so einen hippiesken Professor, der so ein bisschen ESO-mäßig war, aber ich mochte den, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat uns mal Bücher in die Hand gegeben mit Paradigmenwechsel und sowas. Das war so ein Autor, späte 60er, Amerika.
Ja.
Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen.
Du meinst wahrscheinlich Kuhn hat über den Paradigmenwechsel. Ach, meinst du sogar Capra.
Friedhof Capra.
Das war New Age dann.
New Age, genau. Das hat mir sehr gefallen damals. Ja, ja, ja. Und der Begriff des New Age war, glaube ich, auch noch nicht so weit verbreitet. Und es war ein ordentlicher Professor, wie es immer so schön heißt, an der Uni.
Ja, ja.
Was war das für ein Fach? Ich weiß es gar nicht mehr. So ein verwuselter Typ mit ganz viel Wuschelhaaren und klassischer irgendwie. Ja. Aber ich mochte das total. Er war leider ziemlich langweilig. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich gelesen. Vielleicht einfach nur, weil ich es wirklich gelesen habe. Das war relativ dick.
Ja, das war dick.
Und ich erinnere mich, dass das so, also von der neuen Gesellschaft, kommt ein Paradigmenwechsel hin, richtig, zu tralala, das, was wir eben nicht haben.
Nee.
Und beziehungsweise Paradigmenwechsel ist ja immer, so kommt es mir vor, laienhaft ausgedrückt, habe ich den Eindruck, allein in meiner Biografie, in meinen fast 60 Jahren auf diesem kleinen blauen Planeten, wie du sagen würdest, habe ich immer so das Gefühl, es geht voran, voran, voran und dann wieder 3 Schritte zurück.
Ja, ja.
Dass wir ja nicht linear uns weiterentwickeln, sondern dass an der Weiterentwicklung auch immer die Regression hängt. Immer auch das, ich will wieder zurück, das macht mir doch Angst.
Absolut.
Und ich glaube, wenn wir das mehr akzeptieren würden, weil das ist ja humanistisch, es ist ja menschlich, dass es so ist. Mhm. Wenn plötzlich was Neues ist, dann habe ich erstmal Angst und dann muss ich gucken, wo schickt mich die Angst hin in diesem neuen Ding, bevor ich das einfach adaptiere und fresse und jetzt ist alles neu. So geht's ja nicht.
Nee, also es gibt keinen Fortschrittszwang in der Geschichte, sondern das ist ein Zickzackweg und das muss man sich immer anschauen. Jede Entwicklung ist ambivalent. Ja, zum Beispiel die Säkularisierung weltweit. Wir stellen fest, es gibt immer mehr Menschen, die keine religiösen Vorgaben mehr brauchen, um den Sinn in ihrem Leben zu sehen. Aber eine Reaktion darauf ist der ganze Fundamentalismus. Der Fundamentalismus ist ja der Versuch, die Fundamente, die ins Wanken geraten sind, wieder aufrechtzuerhalten. Und zum Teil bekämpfen die Fundamentalisten in den Ungläubigen auch die eigenen Glaubenszweifel, die sie sich selbst nicht eingestehen können. Ja. Das heißt, diese Prozesse sind immer miteinander verschaltet und wir können nie genau wissen, welche Entwicklungslinie letztlich Überhand gewinnt. Ja, auch jetzt im Moment, ich habe schon lange gewarnt vor der Internationale der Nationalisten. Ich habe auch schon früh gewarnt vor dem, was in Russland da passiert. Putin, als er mit Kirill damals schon 2006 eine russische Erklärung der Menschenrechte formulierte, war klar, dass er die universellen Prinzipien nicht akzeptiert. Denn in dieser russischen Erklärung gelten die Menschenrechte nur insoweit, sie mit den russisch-orthodoxen Werten übereinstimmen. Es gibt auch eine Erklärung der Menschenrechte im Islam. Da gelten die Menschenrechte nur, sofern sie mit der Scharia übereinstimmen. Das sind natürlich keine Menschenrechtserklärungen. Aber wenn jemand so etwas verabschiedet, weiß man schon, in welche Richtung er sich entwickelt. Ja, und also ich habe schon lange gewarnt vor dieser International der Nationalisten, wie ich das genannt habe. Aber auch diese Bewegung ist ambivalent. Das, was Trump im Moment tut, kann dazu führen, ja, dass die Entwicklung beispielsweise in Europa jetzt sehr viel mehr auf einen Konsens ausgerichtet ist und die Rechtspopulisten in Europa darunter leiden, ja, weil man jetzt nicht mehr so einfach sagen kann, ja, Deutschland alleine, ja, gegen den Rest der Welt oder Frankreich alleine oder England alleine, sondern es ist eigentlich allen mehr oder weniger klar geworden oder vielen klar geworden, dass Europa nur zusammenhalten kann und dann tatsächlich ein Gewicht hat, und zwar ein riesiges Gewicht in der Welt. Deswegen versuchen ja alle autoritären Herrscher einen Keil hereinzutreiben in Europa. Ne? Putin hat so viel getan, um die Rechtspopulisten in allen europäischen Ländern zu forcieren. Dahinter steht natürlich ein strategisches Interesse. Ja, aber wie gesagt, das ist ein ambivalenter Prozess. Das kann tatsächlich progressive Wirkungen haben, obwohl es an sich ja erstmal nichts Progressives bei Herrn Trump zu beobachten ist. Und selbst das, was die Ukraine, also was Russland in der Ukraine gemacht hat, kann, falls Putin scheitern sollte, eine positive Wirkung haben, weil dann anderen Ländern auch klar wird, dass man auf diese Art und Weise nicht zu Erfolg kommt. Ja, also man kann es nie einschätzen, deswegen bin ich ja Potentialist oder Possibilist, nennt man das auch manchmal.
Possibilist ist auch schön.
Possibilist.
Also ich glaube, ich bin auch humanistisch unterwegs, glaube ich zumindest, weil ich das auch immer so, wenn alles so schlimm ist, wie die Medien ja jetzt auch rausfinden, es ist ja Apokalypse aller Orten, ja, so. Und das ist ja keine Apokalypse, es ist ja absehbar, was gerade passiert. Und das ist eine Folge von etwas, was davor war. Es ist total nachvollziehbar und da muss ich auch kein extra Abitur drüber machen, um das zu erfassen. Ja. Es ist so offensichtlich, ja, so. Und es ist auch nicht kompliziert, ne, so. Und aber die Art der Präsentation ist eine dystopische Weltsicht, die irgendwie, weil die sich anscheinend am schnellsten erzählt oder am ja, schnellsten ankommt.
Meisten Aufmerksamkeit generiert.
Da sind wir wieder bei den Nachrichten. Gute Nachrichten sind keine Nachrichten.
Genau, das ist ein echtes Problem. Menschen reagieren stärker auf Bedrohung als auf Chancen. Da gibt es viele, viele wissenschaftliche Studien zu, die das eben zeigen. Und das andere muss man erst kultivieren. Ja, das ist auch ein echtes Problem. Der Humanismus kann ja eigentlich nur gedeihen unter besonders guten Umständen. Ja, Antihumanismus gedeiht fast immer.
Überall.
Ja, weil es setzt ja auch in etwas an, was schon ganz früh vorgegeben war, ne, was wir bei Schimpansen beobachten können. Schimpansen führen regelrechte Kriege gegeneinander und die enden erst, wenn auch das letzte Männchen der Nachbargruppe getötet worden ist. Ja, das heißt, auch die haben eine Form von
Identität. Man kann sogar sagen, eigentlich haben die fast schon Formen von Religionen. Also es gibt bestimmte Rituale, die durch die sich verschiedene Schimpansengesellschaften voneinander unterscheiden. Bestimmte Essensrituale beispielsweise. Und die haben eigentlich nur einen Zweck, nämlich zu zeigen, ja, ich bin Mitglied dieser Gruppe und nicht jener Gruppe. Mhm. Ja, und Religion war von Anfang an ein solcher Marker. Und wenn wir solche Marker, es gibt noch andere Marker, wie Nation oder Volk, ja, wenn diese Marker besonders hochgehalten werden, dann reagieren wir Menschen darauf, weil die Evolution uns zu Teamplayern gemacht hat. Menschen haben nur dadurch überlebt, dass sie in der Gruppe gut agieren konnten. Und wird diese Fokussierung auf eine spezifische Gruppe kulturell dann noch verstärkt, dann entstehen sehr schnell alle erdenklichen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ne? Weil die anderen natürlich ausgegrenzt werden müssen. Die nicht zu meiner Gruppe dazugehören.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mhm. Das ist gut zusammengefasst irgendwie so. Das ist so ein neutraler Begriff für Menschenhass.
Ja. Aber das Interessante ist, dass dieser Menschenhass immer auf bestimmte Kollektive gerichtet ist. Die Individuen werden ja dann gar nicht gesehen. Mhm. Der andere, das hat auch was mit Moralismus zu tun, ist dann gewissermaßen ein Agent des Bösen. Ist kein Mensch mit menschlich allzu menschlichen Träumen, Hoffnungen, Ängsten. Sobald du den anderen als Individuum wahrnimmst, spürst du auch Empathie ihm gegenüber. Kannst nachfühlen, wie er sich gerade, was ihn gerade drückt. Aber wenn du ihn als gesichtslose Personifikation des Feindes erlebst, dann entstehen eben auch diese Formen der Dehumanisierung. Das ist das, was wir über die ganze Geschichte sehen können. Und das macht natürlich diesen neuen Nationalismus gefährlich, ja, weil wir Menschen auf so etwas sehr schnell anspringen. Ja, und der Humanismus kann eine solche Gruppenidentität ja gar nicht erzeugen, weil er gewissermaßen aus der Negation all dieser Gruppenidentitäten geboren wird. Wir sagen, wir sind alle Menschen, ja, und wir sind alle Erdlinge. Und es macht überhaupt keinen Sinn, jemanden deshalb schlechter zu behandeln, weil er in eine bestimmte Gruppe hineingeboren wurde.
Klingt fantastisch einfach.
Ja, das wäre ja auch einfach, wenn das allen so beigebracht würde, aber tatsächlich weltweit wird den Kindern genau das Gegenteil beigebracht. Ja. Bei uns nicht so. Deswegen leben wir in so einem liberalen Land. Also aber, das muss man auch wirklich wertschätzen. Ja, und da habe ich manchmal Sorge, dass den meisten Leuten gar nicht klar ist, ja, wie hart das alles erkämpft worden ist. Diese ganzen Freiheitsrechte, die wir jetzt haben.
Aber dafür, glaube ich, ist ja jetzt auch die Krise der Demokratie, wenn man es jetzt mal so nennen will, da, dass wir ja jetzt, also unsere Generation, wir 67 Geborenen, und zwar immer Demokratie. Ich kenne kein anderes System. Ja. Es wurde immer cooler, es ging immer nur aufwärts gefühlt. Mhm. Kulturell auch, es wurde offener, es wurde mehr diskutierbar. Kirche, du gehst Sonntag in die Kirche, war irgendwann weg.
Und wir haben ja auch noch das mitbekommen, diese Emanzipation. Eben. Du kannst dich ja bestimmt noch erinnern an die sogenannte Kiesling-Affäre. Das hat nichts mit dem Trierer Sänger zu tun, sondern mit dem General.
Ja,
ja, der Bundeswehr-General, der wurde entlassen, Kiesling. weil der Verdacht bestand, dass er schwul ist. Ja. Der war nicht mal schwul.
Ja, ja.
Aber ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, diese Entwicklung,
und
die das dann genommen
das
hat.
Das war ein Medienereignis wie in Beirut.
Und Wovereit, der 2001, glaube ich, dann sagte, ich bin schwul und das ist auch gut so. Das war ein Schocker. Ja? Heute kann niemand mehr damit einen Blumentopf gewinnen. Und das ist ein gutes Zeichen.
Das zeigt, ist auch gut so.
Wie sich da also auch in unserer
50, nur in unseren 60-jährigen, aber auch die Regression steckt da jetzt wieder drin. Ne? Ja. Dieses früher hätte es das nicht gegeben, Zitate und weiß ich nicht was alles. Ja. Oder das ist doch klar, das sind hier die Islamisten und die alle, richtig, die hier kommen und so. Ne? Aber Ich habe in Berlin, habe ich auch mal gesagt, in Trier gibt's, es gab ja, als ich weggegangen bin, gab es in Trier keinen türkisch-arabischen Imbiss. Es faktisch gab es das gar nicht. Jetzt gibt es 70 Friseure, die alle bei den ganzen Schülerjungs, die da alle ihr Praktikum machen und so, ne? Und die alle so hip sind und die Mädels haben alle falsche Lippen und falsche Wimpern und ich weiß nicht was. Ja. Und
aber
so,
es ist trotzdem entspannt hier. Verglichen,
es ist,
ja?
Ja, es ist entspannt hier, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Schwingungen unentspannt sind, unentspannter als, das habe ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass ich mich in Neukölln nachts auf der Straße total entspannt gefühlt habe und ich habe wirklich Hermannplatz, hallo, ich war die Simme vom Hermannplatz, Sonnenallee ist arabisch, Hermannstraße ist türkisch, die Araber sind die, nee, wie war das, wie habe ich immer gesagt, die Araber sind die Türken der Türken und wir, die Studis und so, wir sind die Bekloppten für die Araber. So, ne? Also, aber wir haben da alle miteinander Dings und ich wusste, in welchem Döner es gut ist. Ich wusste immer, wenn mir einer blöd kommt, laufe ich in den nächsten Döner oder ins nächste Habibi und sag Bescheid, ey Leute, da ist einer hinter mir her, dann bin ich safe. Und dann ist scheißegal, ob der arabische Mann mir hilft oder der türkische Mann oder die türkische Frau oder wer auch immer. So. Und das ist hier anders. Da habe ich deutlich das Gefühl, weil es ja viel jünger ist, dass hier arabisch-türkische Communities sind, ukrainische Communities und so. Das ist ja jünger. Und Berlin hat ja seit den frühen 70ern die Tradition, dass die Beirut-Leute, die Anfang der 70er gekommen sind, dann die Italiener, die Türken, das hat ein Einwanderungsgewöhnheit, also ist gewöhnt, dass das da so ist.
Und du meinst, die Trierer haben das noch nicht so richtig verkraftet. Aber eigentlich ist es auch schon in den 90ern angefangen. Also ich kann mich erinnern, dass ich ich habe das erste Falafel hier auch schon
in den 90ern gegessen,
ja, frühen 90ern.
Okay. Ja, siehst du, das ist dann einfach so, ich komme zurück und was ist denn hier los? Weil ich war immer nur Weihnachten da. Ich habe wirklich, wenn ich irgendwo weg bin, bin ich auch weg. Und das war hier auch so und ich war dann weg. Ich kam dann immer Weihnachten, hatte Drama mit meinen Eltern wegen alter Dinger und das Übliche, bin wieder weinend zurückgefahren und Ostern war ich da. So. Und jetzt bin ich zurück und Trier ist schon anders, aber alles ist anders.
Ja, natürlich ist es anders. Ne? Naja, aber ich muss sagen, ich bin ja häufig in Berlin, als da große Kongresse gibt oder manchmal mache ich ja auch noch Sendungen, obwohl ich das sehr zurückgenommen habe. Ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Trier zurückkomme. Wir standen auch vor der Wahl. Ne? Ziehen wir nach Berlin oder bleiben wir hier? Und da war mein Sohn, damals war noch so jung und da habe ich gesagt, ach, ob ich das will. Und ich wusste auch, wie manche Schulen in Berlin aussehen. Und das ist nun deutlich entspannter hier und bei uns noch mal entspannter. Ich wohne ja oberhalb von Trier in einem kleinen Dorf. Das ist, wie soll ich sagen, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also
aber
es
gibt auch Dorf in Berlin, ne? Also es sind
Gato
ist Heile Welt hoch 20.
Ich weiß. Und wir tatsächlich hatten wir im Nikolassee schon ein Haus ausgeguckt.
Siehst du?
Das war auch sehr edel. Aber wie gesagt, ich war letztlich froh, weil wenn du, ich habe doch die schlimmsten Anschuldigungen bekommen. Also ich kann mich erinnern, 2007 haben wir den Zentrat der Ex-Muslime vorgestellt. Das ist das erste Mal weltweit, dass Muslime, ist ja ein todeswürdiges Vergehen für Strenggläubige, dem Islam abgeschworen haben und ihr Gesicht gezeigt haben. Wir haben es damals so gemacht wie Ali Schwarzer wir haben abgetrieben, war es da, wir haben abgeschworen. Und da war wirklich die Weltpresse da in Berlin. Und dann wurde beispielsweise im iranischen Fernsehen behauptet, ich sei ein Agent des Mossad, der die Ex-Muslime weltweit gewissermaßen aufstellt. Den Begriff gab's vorher gar nicht. Jetzt wird er ganz normal verwendet, aber ich kann mich nur erinnern, ich habe gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Label Ex-Muslim. Ich habe das eingegeben bei Google, 0 Treffer. Mittlerweile hat's Millionen. Wow. Ja. Und naja, aber als ich das erfuhr, ja, dass ich da als Agent des Mossad im iranischen Staatsfernsehen gelabelt wurde, da war ich froh, dass ich hier in der Eifel wohne und nicht in Berlin oder nicht in Köln. Verstehst du?
Das ist klar.
Es war immer so ein schöner Abstand. Ich habe gedacht, die Wut, bis die mich gefunden haben, da in der Eifel, hat sich vielleicht ein Teil der Wut schon abgekühlt.
Ah ja.
Ja, aber es war natürlich so, klar, wurde dann gefragt, ob ich Personenschutz und sowas alles haben will. Und ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden.
Mhm.
Aber das fällt auch leichter, wenn man nicht in Berlin oder Köln wohnt.
Ja, das also ja klar. Unter dem Aspekt ist, da ist was dran. Mhm. Ja, Wahnsinn. Genau, bei Entspannt euch hatte ich mir aufgeschrieben, leicht gesagt in Zeiten der globalen Weltuntergangserzählung.
Ja, aber das hängt ja immer davon ab, wie du persönlich das siehst. Es ist ja nicht so, als würde die Welt 1:1 in unser Hirn transferiert, sondern du hast schon die Möglichkeit, die Dinge auf unterschiedliche Art und Weise zu beleuchten. Und finde schon. Also dieses Buch Entspannt euch kam raus und kurz danach war die Covid-Pandemie und dann haben die Leute mich gefragt, wie kann man sich denn jetzt entspannen? Und da habe ich erst gesagt, naja gut, jetzt äußere ich mich gar nicht groß dazu. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen darüber geärgert, weil mit diesem Zugang, den ich da schildere, hätte man auch diese Krise anders sehen können und es wäre möglicherweise nicht zu dieser Polarisierung gekommen, weil auch da gab es plötzlich die Guten und die Bösen und man war nicht mehr, viele waren nicht mehr in der Lage, Argumente rational zu verarbeiten, wenn sie von den falschen Personen kamen. Ja, und insofern hätte ich eigentlich richtig tolle Werbung für das Buch machen müssen. Aber ja, habe ich dann eben nicht gemacht. Und jetzt denke ich, ja, gerade in der jetzigen Zeit ist so eine Philosophie der Gelassenheit unglaublich wichtig. Ja, weil heiße Eisen muss man mit kühlem Verstand anfassen. Und dafür brauchst du ein bestimmtes Mindset. Und ich glaube, dass ich das ganz gut beschrieben habe in dem Buch.
Ja, und ich habe das Entspannt euch auch jetzt erst vor kurzem angeschafft, weil ich dachte, ist bestimmt sein Neues. Weil ich dachte, Entspannt euch passt so in die Zeit.
Ja, ja.
Weil das ist die Überschrift, wenn du nur denkst, wie damals dieses Heftchen Empört euch. Das ist diesem.
Genau. Das war eine Reaktion da drauf. So, ich habe schon 2016 mich ein bisschen mokiert über diesen Imperialismus, wie ich das genannt habe. Ja, dass wir leben im Zeitalter des Imperialismus und den gibt es ja auch weiterhin. Ich meine, bei der Diskussion um die Brandmauer, ich bin ja ein scharfer AfD-Kritiker, aber wenn ich doch irgendwann mal feststelle, dass eine solche Brandmauer ein Brandbeschleuniger ist, dann muss ich eine andere Strategie wählen. Und dieses Buch von 2016 begann mit dem Satz, Demagogen feiern mit halben Wahrheiten ganze Erfolge. Um sie zu stoppen, muss man ihnen Recht geben, wo sie Recht haben und sie dort kritisieren, wo sie die Wirklichkeit verzerren. So löscht man das Feuer, auf dem sie ihr ideologisches Süppchen kochen. Und genau das haben viele nicht hinbekommen. Ich habe damals schon davor gewarnt, überlass doch bitte die Kritik am politischen Islam nicht den Rechten. Weil die können ansonsten ihre Xenophobie, ihre Fremdenfeindlichkeit wunderbar unter dem Deckmantel einer vermeintlich aufgeklärten Islamkritik verkaufen. Dieser Aspekt ist schon grundlegend. Eigentlich in allen meinen Büchern ist das drin. Ja, dass die Güte eines Arguments natürlich völlig unabhängig davon sein muss, wer das Argument geäußert hat. Wenn Frau Beatrix von Storch oder Donald Trump oder Wladimir Putin sagen, heute ist die Sonne aufgegangen, dann werde ich nicht das Gegenteil behaupten, nur weil ich denen die alle drei nicht wirklich mag. Ja, das ist eine falsche moralistische Argumentationsweise, die Probleme erst zur Eskalation bringt und keine Probleme löst.
Voilà.
Hm.
Das ist, ja, also entspannt euch.
Genau. Das ist die Grundlage hinten dran. Dieses Buch Die Grenzen der Toleranz von 2016, das war so ein sehr politisches Buch. Da ging es einfach darum, wie müssen wir mit den Feinden der offenen Gesellschaft umgehen und was macht eigentlich die offene Gesellschaft überhaupt aus? Was sind ihre Grundprinzipien? Bei Entspannt euch ging es darum, wie muss ich eigentlich mich selbst sehen, um tatsächlich glücklich in einer offenen Gesellschaft leben zu können? Denn auch das, was wir im Moment weltweit sehen, ist ja eine Reaktion auf diese Innovationsschübe der Moderne. Ja, im Prinzip sind diese ganzen Bewegungen, diese identitären Bewegungen sind es Auffangbecken für Menschen, die sich überfordert fühlen von der Pluralisierung, der Individualisierung der Lebensstile, ja, und die dann hoffen, zurück in die gute alte Zeit zu kommen.
Die es nie gegeben hat.
Die es nie gegeben hat. Die es nie gegeben hat. Ja, das ist ja das Schlimme. Eigentlich wollen auch AfD-Leute nicht zurück in die 50er Jahre. Ja, aber sie tun so. Ja, und das ist zum Teil dann eben auch unehrlich, aber Unehrlichkeit ist, wie du ja zu Recht gesagt hast, etwas, was Menschen anerzogen wird, wenn sie die Rolle eines Erwachsenen übernehmen sollen. Da kann ich einfach nicht gut mitmachen und da hatte ich noch nie ein Talent zu. Und deswegen hatte ich auch gar keinen anderen Ausweg, als Philosoph zu werden.
Ein Glück.
Ja. Es hätte schiefgehen können, ist glücklicherweise nicht.
Wenn es jetzt noch so weitergehen könnte, dass die Philosophie nicht im Elfenbeinturm bleibt, was ja Susan Nyman mal zu mir gesagt hat, von der ich auch riesen Respekt habe, die auch in meiner Sendung mal war. Und sie sagt so im Video, wir haben ja dann so Videoporträts gemacht und dann sagt sie so, wir im Einstein-Forum machen ja nicht Philosophie aus dem Elfenbeinturm. Und sag ich, ja gerade doch. Ja, weil die gesamte Philosophie oder die Geisteswissenschaften insgesamt sind nicht in der Mitte der Gesellschaft unterwegs.
Ich wollte was sagen zum Elfenbeinturm.
Ja.
Das hat mich natürlich auch immer abgeschreckt. Ja, auch eine bestimmte Sprache, die manche Philosophen verwendet haben, die gewissermaßen eine Perversion der Aufklärung ist, weil es die Menschen nicht aus der Unmündigkeit herausführt, sondern erst in die Unmündigkeit hineinführt. Ja, diese Sprachgewalt. Das wollte ich natürlich nicht. Außerdem habe ich mich immer schon orientiert an unserem berühmten Trierer Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und deswegen habe ich meine Philosophie immer darauf angelegt, dass sie was verändert. Ja, und da sind ja dann eben auch Kampagnen draus entstanden. Ja, also wir haben beispielsweise eben deshalb den Zentralrat der Ex-Muslime gegründet, ne, weil es klar sein muss, dass auch Muslime ein Recht auf negative Religionsfreiheit haben. Wir haben das Great Ape Project wiederbelebt, Grundrechte für die großen Menschenaffen. Es resultiert auch aus der Philosophie des evolutionären Humanismus, denn wir machen ja keine sakrosankte Trennlinie zwischen Mensch und Tier. Mhm. Wir wissen, dass die Schimpansen mit uns enger verwandt sind, als die Schimpansen mit dem Gorilla verwandt sind. Mhm. Ja, daraus ist dann eben auch ein Projekt, eine Wiederbelebung eines alten Projekts, das Great Ape Project, das GAP, entstanden. Und das hat auch schon dazu geführt, dass die Haltungsbedingungen für Säugetiere in Deutschland verbessert wurden. Also mir geht es immer darum, wirklich was zu verändern. Oder ich habe eben Gutachten geschrieben. Ich war ja auch Sachverständiger Dritter beim Bundesverfassungsgericht. Da haben wir die Sterbehilfe gerettet, ne, den assistierten Suizid. Auch das resultiert aus meiner Philosophie. Natürlich auch die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Dazu habe ich dann auch ein Gutachten für das Verfassungsgericht geschrieben, was dann auch in die politischen Kampagnen eingeflossen ist. Also das war von Anfang an, also da bin ich ja schon von Marx, den ich sehr früh gelesen habe, entsprechend gebrieft worden, dass ich keine Philosophie der Philosophie wegen betreibe, sondern die muss etwas bedeuten. Weil wenn sie nur Worte verändert, ist gar nichts gelöst. Für mich sind Worte Werkzeuge, mit denen ich bestimmte Probleme angehe. Ja, und manches ist aufgenommen worden, manches nicht. Manche meiner Formulierungen, ja, ich war ja auch bei politischen Parteien. Manches, mit manchem kam ich durch, mit manchem nicht. Ich saß bei der Akademie der Grünen, ich bin kein Grünen-Mitglied, aber als die Grünen ihr neues Grundsatzprogramm geschrieben haben, saß ich mit Annalena Baerbock da auf dem Podium und immerhin konnte ich die Basis davon überzeugen, dass die nicht mehr jetzt Vielfalt als Wert haben. Es war früher immer Ja, Vielfalt statt Einfalt war immer der Slogan der Grünen, sondern die Selbstbestimmungsrechte des Individuums, die Menschenwürde haben sie jetzt genommen. Ich habe ihnen klar gemacht, dass eben der Begriff der Vielfalt ja auch genutzt wird von den Rechtspopulisten. Die machen das unter dem Banner Vielfalt der Kulturen und Gesellschaften. Die wollen ja die Vielfalt aufrechterhalten und verhindern, dass Kulturen miteinander verschmelzen. Ja. So, Vielfalt ist nicht an sich ein progressiver Wert. Wenn Vielfalt resultiert aus den Selbstbestimmungsrechten der Menschen, ist das ein progressiver Wert. Da war ich sehr froh, dass immerhin etwas übernommen wurde von dem, was ich vorgeschlagen habe. Mhm. Andere Sachen sind, damit bin ich natürlich fürchterlich gescheitert, aber nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei anderen Parteien, mit SPD oder...
Aber scheitern kannst du ja, ne?
Ja, ich kann ja scheitern, weil ich kann ja auch nicht besser sein, als ich bin. Und wenn meine Argumente nicht überzeugend genug sind, dann ist es halt so. Ja, aber wichtig ist dieser Praxisbezug. Ich würde keine Philosophie betreiben, die nicht irgendwas verändert. Und wenn sie bloß bei mir was verändert, indem ich mich und die Welt etwas anders wahrnehme.
Ja, das war jetzt
das Schlusswort.
Das Schlusswort. Okay. Lieber Michael Schmidt-Salomon, ich hoffe, du bleibst ganz lange ein gesunder, sonniger Positivist. Mhm. Und schreibst weiter gute Bücher und veränderst die Welt für die Humanisten zum Besseren.
Ja.
Mehr davon.
Ich bemühe mich.
Bravo. Schon. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.